Die Welt ist kompliziert geworden. Seitdem die Globalisierung voranschreitet, wird es nicht unbedingt leichter. Hinzu kommt dieses sogenannte Internet. Menschen, deren Meinung oder individuelle Ansichten in Print, Funk und Fernsehen nicht wiedergegeben werden, können sich dort zusammenschließen und im Zweifelsfall eine relevante Gruppe bilden. Einige von ihnen können gesellschaftliche Debatten in Gang setzen. Andere wiederum haben wahrscheinlich eher einen Aluminiumhut auf und setzen alles daran, sich gegenseitig in ihren Theorien zu bestärken. Mein Name ist Moritz und ich werde mit solchen Menschen das Gespräch suchen. Menschen, die aus welchen Gründen auch immer anders und nicht dem Mainstream zugehörig sind. Ob sie es nun selber so sehen oder ob sie so eingeordnet werden. Darum soll es bei Moritz und die anderen gehen. Beginnen werde ich mit Jasmin Kosubek. Sie arbeitet bei dem russischen Auslandssender Russia Today und ist in Berlin für den deutschsprachigen Ableger RT Deutsch tätig. Russia Today wird vorgeworfen, russische Propaganda zu verbreiten. Jasmin Kosubek weist diesen Vorwurf zurück. Sie sieht den Sender als alternatives Medium. Wie sind Sie eigentlich zu RT Deutsch gekommen?
Das ist die Millionen-Dollar-Frage. Tatsächlich bin ich recht unvermittelt zu diesem Job gekommen. Im Endeffekt habe ich meinen Master gemacht an der Universität in Stuttgart, Universität Hohenheim in Stuttgart, und habe danach einen Job gesucht, einen außergewöhnlichen Job gesucht, und so bin ich dann da reingeschlittert. Also nicht rekrutiert sozusagen.
Was haben Sie denn studiert?
International Business and Economics. Mhm. Ich bin ein Generalist.
Also ist das aber auch für die Medienwelt ungewöhnlich, dass jemand dann als so Moderatorin... Mir kam das ungewöhnlich vor.
Mhm. So Quereinsteiger.
Ja, genau.
Hm. Jetzt bin ich hier.
Ja. Sind Sie Moderatorin oder eher Journalistin dort?
Wie würden Sie sich sehen? Ich glaube, ich habe mal so ein Wort für mich erfunden. Ich nenne das so Kommunikationsschnittstelle. Das heißt, ich versuche, Dinge zu vermitteln, Ideen und mit Leuten zu sprechen, weil im Endeffekt, was ich ja hauptsächlich mache, sind Gespräche führen mit Menschen, außergewöhnlichen Leuten, manchmal auch nicht, unterschiedliche Experten, Leute, die verschiedene Meinungen haben. Und ich präsentiere ja eigentlich gar nicht so sehr meine Meinung zu vielen Dingen. Also deswegen, ich will jetzt Journalisten nicht unterstellen, dass sie ihre Meinung natürlich jetzt alle hinaus posaunen oder sowas, aber ich sehe mich eher so als Kommunikationsschnittstelle, Ideen, Meinungen zu vermitteln, die andere Leute haben. Mhm. Aber das kann man natürlich auch als Moderatorin bezeichnen.
Aber Sie haben ja auch zu den Interviewten bestimmt auch immer eine Haltung und fragen je nachdem unterschiedlich nach, oder?
Natürlich, also ein Interview hat immer einen Schwerpunkt. Mhm. Aber tatsächlich, vielleicht kann man sagen, man hat eine gewisse innere Haltung, aber ich wurde mit einem sehr diplomatischen Gemüt gesegnet, wenn man so möchte. Das heißt, ich habe tatsächlich, das kann ich auch mit voller Überzeugung sagen, ich bin tatsächlich ohne vielen Vorurteilen. Also wenn mir jemand gegenüber sitzt, natürlich hat man einen Interviewschwerpunkt, das ist immer so, aber ich versuche die Person jetzt nicht irgendwie in eine Ecke zu drängen oder, also ich vielleicht kommt das nicht so ganz rüber, aber meine Haltung sollte sich nicht in dem Interview widerspiegeln. Natürlich tut es das manchmal, man ist ja auch nur ein Mensch, aber ich würde meinen, relativ selten. Es geht um die Idee oder die Meinung oder die Expertenmeinung des mir gegenüber sitzen.
Ja, aber Sie, also in der Anfangszeit haben Sie ja auch vermehrt Leute eingeladen, wo man sagen könnte, das ist vielleicht auch dem verschwörungstheoretischen Spektrum zuzuordnen. Andreas Popp vielleicht zum Beispiel, oder Christoph Hörstel. Mhm. Das sind beide so Menschen, die auch mal geäußert haben, dass sie an Chemtrails zum Beispiel glauben. Nun ging es in diesen Interviews nicht darum. Ne?
Ganz genau, also die waren bei uns nicht, um über Chemtrails zu sprechen. Deswegen kann ich jetzt dazu nichts sagen. Mhm. Tatsächlich gab es Interviews, die waren wahrscheinlich provokativer und kontroverser als andere. Nun muss ich dazu sagen, habe ich damit grundsätzlich kein Problem. Also ich habe da eine relativ freiheitliche Grundhaltung dem gegenüber. Ich kann verstehen, dass andere Leute das anders sehen. Mhm. Allerdings, wenn Leute zu uns kommen, um über ein bestimmtes Thema, was vielleicht auch in ihre Expertise fällt, zu sprechen. Ich meine, immerhin war Christoph Hörstel ehemaliger ARD-Journalist. Ja? Das darf man nicht vergessen. Mhm. Dann ist für mich persönlich keine Rolle, was die jetzt vielleicht irgendwo anders mal gesagt haben oder beziehungsweise ich kann dafür nicht die Verantwortung übernehmen, sagen wir es mal so. Mhm. Leute sind frei, das zu äußern, was sie möchten und was sie bei mir äußern, ist ja dann mein Bier. Mhm. Wie würden denn 120.000 Unterschreiber einen Unterschied machen, denn die Bundesregierung oder der Petitionsausschuss hat ganz klar gesagt, dass eine Umsetzung unmöglich erscheint und deswegen wird von einer Veröffentlichung abgesehen. Also wie kann, weil grundsätzlich ändert sich ja dann nichts an den Rahmenbedingungen. Was?
Vollkommen richtig, auch eine wunderbare Frage. Wir werden hier ganz wichtige Dinge jetzt besprechen. Im Grunde geht es doch darum, dass durch dieses Unterdrückungskonzept, wir haben keine Verfassung, wir sind kein souveräner Staat, ja, wir haben keinen Friedensvertrag, Deutschland im Grunde gefangen ist. Und diese US-Soldaten werden benutzt, mit Sicherheit auch gegen den Willen der meisten von ihnen, um uns zu unterdrücken.
Aber gibt es da so eine persönliche Grenze, zu sagen, mit der oder der Person würde ich denn nicht reden wollen?
Tatsächlich habe ich da mal drüber nachgedacht, nee. Mhm. Nein, habe ich nicht. Nein, ich finde, das ist ja auch eine hypothetische Frage. Jetzt müssten Sie mir mal irgendwie eine Person nennen oder ein Thema, wo man dann sagt, oh, das könnte ich jetzt nicht machen. Ja. Aber tatsächlich fällt mir jetzt spontan niemand ein, wo man sagt, oh Gott, nein, mit denen würde ich nicht sprechen. Warum denn auch nicht? Wir sprechen ja nur.
Aus dem Neonazi-Umfeld oder?
Auch, also darüber habe ich mir jetzt, also es kommt drauf an, über was man spricht. Mhm. Ich meine, es ist ja vielleicht besser mit denen zu sprechen als nicht. Keine Ahnung, das ist so eine Floskel, ne? Aber
man gibt den Leuten ja auch ein Podium dadurch.
Das stimmt, ja. Das kann man dann tatsächlich auch kontrovers diskutieren. Aber ich denke mir dann immer, ich habe genug Vertrauen in unsere Zuschauer und auch die Leute, die sich das angucken, dass die auch das reflektieren können. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Menschen, die sich diese Inhalte anschauen, dass die doof sind. Mhm.
Was die Zuschauer darüber denken, das sieht man dann ja auch an den Kommentaren. Und da geht es ja zum Teil sehr, sehr wüst zu. Wie bereiten Sie die auf?
Ich lese die Kommentare, okay. Ja. Zum Teil, manchmal mehr, manchmal weniger. Es ist ja auch sehr zeitintensiv.
Ja.
Kann ich unter jedem Interview oder jeder Sendung
die... Das liegt auch an der Thematik.
Ganz genau.
Ob es über Geflüchtete geht oder...
Das ist eine sehr emotionale Sache natürlich, als das Thema mit den Flüchtlingen so hochgekocht ist. Manchmal, es gibt auch, also ich moderiere die Kommentare ja nicht, aber natürlich gibt es auch Momente, wo man gewisse Kommentare löschen muss. Das passiert natürlich.
Die werden moderiert aber
ja,
bei YouTube oder auf der Seite?
Auf YouTube, wir machen das persönlich nicht, aber auf der Webseite wird das von uns moderiert, ja. Beziehungsweise, also die werden ja dann gelöscht, wenn die bestimmte Grenzen überschreiten, ja. Da kann ich jetzt nicht ins Detail gehen, weil ich das nicht mache, deswegen kenne ich diese eben nicht. Aber natürlich geht es da manchmal wüst zu, wie Sie das auch gesagt haben. Aber darf man auch nicht vergessen, ist das Internet. Und ich will jetzt nicht damit sagen, das ist ein rechtsfreier Raum, aber wir wissen alle, dass es im Internet nur ein bisschen krasser zugeht jetzt als auf der Straße.
Ja, aber das deckt dann auch nicht die komplette Zuseherschaft ab, ne? Die Kommentare.
Nein, das ist ja nur ein kleiner Anteil. Ich meine, wenn man sich, sagen wir mal, man hat ein Interview, das hat 25.000 Klicks und 300 Kommentare, das sind ja knapp über, was sind das, jetzt will ich mich gar nicht, das sind so 10% oder sowas. Mhm.
Zum Teil, als es bei einigen Videos um Geflüchtete ging, auch das Interview, Sie haben ein Interview mit Jürgen Elsässer geführt.
Da ging es nicht um Geflüchtete, da ging es um Pegida.
Pegida, genau, aber die Geflüchteten-Thematik wurde von Elsässer auch mit reingebracht, glaube ich.
Kann sein, ja.
Mhm. Da haben Sie kritische Fragen gestellt tatsächlich und da wurden Sie dann in den Kommentaren sozusagen zur Zielscheibe.
Wir haben auch ganz viel Post gekriegt, darüber, dass ich auch gefeuert werden sollte.
Mhm.
Das interessiert mich gar nicht. Also ich denke, in dem Augenblick war das auch richtig, ihn so zu interviewen. Ich würde das jetzt anders machen.
Mhm.
Also ich würde anders mit ihm jetzt sprechen darüber als damals. Ist ja klar, man lernt ja auch dazu.
Inwiefern anders?
Ach, einfach, ich würde an die Sache einfach anders rangehen. Vielleicht selber nicht so emotional sein.
Die Universität fordert die Studenten dazu auf, die Seminare ausfallen zu lassen und sich auf die Straße zu setzen gegen Pegida. Das heißt, es sind Staatsveranstaltungen.
Und aber das heißt es nicht, die Menschen gehen doch trotzdem freiwillig auf die Straße, auch wenn sie meinen, dass der...
Na ja gut, dann kann man auch sagen, die Demonstrationen bei der SED waren auch freiwillig, weil letzten Endes hat dann jeder auch ohne Maschinenpistole im Rücken für die SED demonstriert. Aber wenn die gesamte Staatsmacht alle Blockparteien aufrufen, wenn die gesamte Presse in der Hinsicht trommelt, dann sind es schon eindeutig gelenkte Veranstaltungen im Sinne der Staatsmacht. Und das ist was anderes als spontaner Bürgerprotest.
Aber zum Beispiel die Pegida-Anhänger haben sich ja auch von dieser ganzen Anti-Islam-Propaganda der Bild-Zeitung zum Beispiel mitreißen lassen.
Es gibt keine Anti-Islam-Propaganda der Bild-Zeitung.
Vielleicht weniger emotional an die Sache rangehen, vielleicht sollte ich es damit abschließen. Einfach weniger emotional an die Sache rangehen.
Aber trotzdem gegenhalten, oder?
Ach, was heißt gegenhalten?
Weil ansonsten bietet man den Leuten ja einfach ein Forum und...
Aber was heißt gegenhalten? Ich meine, man will ja eine interessante Diskussion führen. Und dann ist es natürlich oft auch der Job des Moderators, in dem Fall des Interviewers, die andere Position einzunehmen. Und das ist mal so, mal so. Man will ja ein interessantes Gespräch führen.
Man muss aber auch wirklich, also RT hat jetzt ja nach dem Start ein großes Medium-Echo erhalten. Mhm. Und häufig wurde halt auch das thematisiert, dass Verschwörungstheoretiker auftauchen oder dass es rechtslastig ist, dass die AfD so häufig interviewt wird und andere Parteien eher am Rande vorkommen mit Interviews. Von daher frage ich nach, wo sind da die Grenzen oder wie gibt es da einen Schwerpunkt oder wie kommt das?
Also dadurch, dass... Wenn Sie jetzt ganz zurückgehen, ja. unsere unique selling proposition, wenn man jetzt so aus dem Marketing kommen möchte, war ja den fehlenden Part zu präsentieren.
Genau,
das und war eine fehlende Sendung, Meinung,
die erst ziemlich häufig unter der Woche kam und am Ende
einmal die Woche.
Genau. Und jetzt ist sie komplett eingestellt worden.
Ganz genau. Mhm. Das hat aber andere Gründe. Mhm. Also zurück zur AfD, warum die zum Beispiel oft bei uns waren zu Gast. Es ging ja darum, andere Ideen, den fehlenden Part eben zu präsentieren. Mhm. Und die haben eben dieses Meinungsspektrum abgedeckt. Wir haben auch viele Linke bei uns gehabt. Ja? Und wenn man sich mal anguckt, wie oft die AfD im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu Besuch war, ich glaube nicht, dass sich das irgendwas schenkt. Ja? In den großen Talkshows und so weiter. Und das noch weit bevor sie irgendwo parlamentarisch relevant geworden sind. Ja. Das ist einfach, weil es gutes Fernsehen macht. Ja. Deswegen wurden sie zu Anne Will eingeladen und so weiter und so fort. Das hat auch Gregor Gysi schon mal gesagt.
Ja.
Und deswegen war die AfD auch häufig bei uns, aber die Linke genauso. Und ich meine, das Problem mit SPD, CDU und Grüne ist, die kommen ja nicht. Mhm. Was kann ich denn dafür?
Also die werden angefragt?
Ja, natürlich werden die angefragt. Ja.
Das habe ich mich wirklich gefragt, also wie das zustande kommt. Ne? Und natürlich gibt es auch Leute, die wenn sie bei Ihnen zu Gast waren, später den ganzen Besuch in einem Zeitungsartikel verarbeiten müssen.
Ich glaube, Sie reden da über eine bestimmte Person.
Ja, ich muss mal kurz den Namen nachgucken. Olaf Sundermeier war zu Gast bei Ihnen.
Schon lange
über
her,
Gewalt im Fußball, das war auch genau in der Anfangszeit, über Gewalt im Fußball zu reden. Und der fühlte sich irgendwie... danach veranlasst, einen Artikel darüber zu schreiben und zu schreiben,
oder er wurde
veranlasst, wie tendenziös es bei RT Deutsch zuginge. Ja?
Also, dass er das er war vielleicht 20 Minuten bei uns, dass er da so viel dazu sagen konnte, ist ja schon spektakulär eigentlich, aber er ist ja Journalist, ne? Man tut, was man kann. Jetzt ist es schon lange her, ich habe das natürlich in Erinnerung, weil es so der erste und glaube auch einzige war, der sich jemals so aufgeführt hat, nachdem er bei uns aufgetreten ist.
Okay.
Das muss man jetzt mal vielleicht auch in Kontext setzen. Ich kann mich nicht erinnern, dass es jemals einen Interviewgast gab, der dann so ein Drama danach veranstaltet hat. Von dem her würde ich dem jetzt gar nicht hier so viel Raum geben.
Hat er ein Drama veranstaltet? Er hat einfach geschrieben, er würde...
Das war schon ein Drama. Medial gesehen war das schon ein Medienzirkus, sagen wir es mal so. Okay. Natürlich interessiert das vielleicht normale Leute nicht, aber wissen Sie, es gibt eine Ebene, die das interessieren so die normalen Leute, die Spiegel und was weiß ich lesen. Und dann gibt es nochmal so eine mediale Ebene, so für Journalisten. Mhm. Und da geht es nochmal ganz anders zu.
Aber das... dass Leute auch so bei AT Einblick erhalten und dann hinterher berichten. Zum Beispiel hatten sie auch einen Maulwurf in der Redaktion.
Ach so, ja.
Ein vom Neon-Magazin, glaube ich.
Ja. Das haben wir aber alle, also ich meine, ich habe das schon ziemlich früh
Sie haben geahnt. Den schon ziemlich früh auch fast enttarnt, ja. Mhm. So spektakulär war der Artikel dann ja auch nicht, oder?
Nein.
Im Nachgang.
War ja nichts.
Es war nicht so. Also
ich meine, es war.
Man konnte ein bisschen was über die Leute, die dort arbeiten, erfahren, dass es Herrn Rodinow gibt, der wahrscheinlich als Chef vom Dienst.
Das so, wusste man schon vorher.
So ein bisschen den Rahmen der Berichterstattung
absteckt. Ein Chefredakteur bestimmt den Rahmen der Berichterstattung, das ist überall so.
Ja. Genau.
Überall.
Und dann.
Und dazu muss ich sagen, wir entscheiden über unsere Themen selber. Natürlich gibt es manchmal, hey, habt ihr das gesehen oder das? Aber wir sind sehr, sehr frei bei uns. Ja. Und was der Herr, Schlick oder Schlack, ich weiß es nicht mehr, vom Neon-Magazin, da geschrieben hat, das war schon in Ordnung. Ich meine, wir haben ja dazu auch schon unsere Meinung oder unseren Teil dazu geäußert, unsere Sicht der Dinge. Und ich glaube, dem habe ich auch gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Ich glaube, der hat sich bei uns eigentlich ganz wohl gefühlt. Ich meine, es ist natürlich unangenehm, wenn man ein Spion ist. Na, da kann man sich nie so... Wir waren sehr nett zu ihm. Der hat tolle Arbeit geleistet. Ja, war halt ein Spion. Ich meine, hat was draus gemacht.
Er hat auch versucht zu testen, ob man ein russisch-kritisches Thema mal setzen kann. Und das ist dann eher untergegangen wahrscheinlich. Das ist aus meiner Sicht nicht verwunderlich, glaube ich, weil...
Ich meine, wir sind RT.
Eben. Sie hat noch mal eine Kollegin, die hieß Lea Frings, die ist im Sommer 2015 gegangen.
Ich glaube, das stimmt.
Also ich glaube, fast ein Jahr nachdem sie auf dem Sender waren. Die hat halt auch, ist halt auch in die Richtung gegangen, ist es eher rechtsextrem oder...
Ja, aber da muss man doch, also ich meine, wie gesagt, ich möchte jetzt auch nicht hier über Ex-Kollegen irgendwie herziehen oder sowas, das finde ich, das ist einfach unverschämt, aber man darf ja auch nicht vergessen, aus welcher Ecke Frau Frings kommt, aus einer linken Ecke, ja. Und da hat man nun mal, oder wenn man aus der Politik kommt, hat man nun mal ziemlich harte Ansichten auch. Die sind dann schon ein bisschen verhärtet, sagen wir es mal so. Ja. Sie ging dann nachher zu den Piraten in Berlin.
Hat kandidiert für die Abgeordnetenhauswahl,
ja. Ganz genau. Und deswegen, das muss man auch immer irgendwie im Kontext sehen. Wir haben schon viele Leute gehabt, die bei uns gekommen und wieder gegangen sind. Ja. Hat man von denen irgendwas gehört? Nein. Also wie mit dem einen Gast, der sich danach ein bisschen aufgespielt hat. Das wird medial hochgepeitscht, weil es auch gerade in den Narrativ passt. Aber wenn man jetzt insgesamt das betrachtet...
In den außenpolitischen Narrativ?
Ach, außenpolitisch medial Narrativ. Es passt einfach gerade gut rein. Die Aussteigerin sagt, RT Deutsch ist ein rechtspopulistischer Sender. Passt doch super. Warum denn nicht? Deswegen, man muss es einfach immer im Kontext sehen und darf das auch nicht überbewerten. Natürlich möchte ich jetzt dann ihre Erfahrung und ihre Meinung jetzt hier nicht unterminieren oder so. Ne? Sie darf das natürlich sagen, wie sie möchte.
Und wie hat sie denn bis zu ihrer Kündigung agiert? Sie war so ein bisschen zuständig.
Sie war Außenreporterin.
Um auch gewisse Themen zu setzen oder im Bereich ihr Leben?
Da kann ich jetzt, also sie war Außenreporterin und hat so ihren Job gemacht.
Ja.
Ihren Arbeitsbereich, den habe ich nicht bestimmt.
Okay.
Den hat sie selber bestimmt. Okay.
Mir kam es halt so vor, dass sie fungiert hat, als um eher linke Themen um die Seite abzudecken.
Naja, dadurch, dass sie links war, ist ja klar, dass sie sich eher an diesen Themen orientiert.
Und eine andere Sache ist mir aufgefallen, seitdem es den fehlenden Part in dieser Frequenz nicht mehr gibt, sind auch Leute wie Eva Herrmann, Michael Vogt fällt mir noch ein.
Ja, stimmt, den hatten wir, glaube ich, einmal per Skype oder
genau,
so.
Genau. Solche Personen tauchen da nicht mehr so häufig auf oder nicht, ja, einige
also,
tauchen
wir haben nicht die, mehr auf. Ich meine, was heißt häufig?
Wird also, Eva Herrmann da nochmal auftauchen oder?
Das kann schon sein, ja, wenn es relevant ist. Also ich habe damit ja jetzt auch nicht so ein großes Problem. Ich weiß, das ist dann immer gleich so ein Skandal. Ich habe mir das ja auch angeguckt, was sie vorher so von sich gegeben hat und vielleicht ist mir das auch alles ein bisschen zu konservativ und ein bisschen so regressiv, aber...
In einem Interview, wo mir auch ihre kritische Haltung so ein bisschen aufgefallen ist, da ging es um...
War das ein Skype-Gespräch?
Nee, da saß sie im Studio.
Aha, ja.
Und hat so ein bisschen fabuliert darüber, dass die Geflüchteten die deutsche Bevölkerung austauschen sollen. Also dieser Umvolkungsgedanke wurde da weit und breit von ihr besprochen. Wenn man solchen, ja, das ist für mich eine Verschwörungstheorie, muss ich sagen, wenn man sowas Platz gibt, verbreitet man das ja auch weiter, oder? Es färbt ja immer so ein bisschen ab, oder?
Färbt ab inwiefern? An mir?
Nein, oder an den Ruf vom RT Deutsch.
Ja, also, ich meine, wie gesagt, wenn man mit der Position an den Staat geht, den fehlenden Part zu präsentieren, dann geht es dann halt auch manchmal an Themen, die vielleicht ein bisschen unangenehm sind, kontrovers, ne? Die Kontroverse ist oft unangenehm. Über 360.000 Asylanträge sind in den ersten 10 Monaten, also von Januar bis Oktober 2015, in Deutschland eingegangen. Das BAMF rechnet allerdings mit weiteren 290.000 unregistrierten Flüchtlingen. Die Willkommenskultur, auch wenn nicht vollkommen untergegangen, musste der Realität immer mehr weichen. Auch in Umfragen wie dem ZDF-Politbarometer wird ein Schwenk der öffentlichen Meinung deutlich. 52% bewerten die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin als eher schlecht. Auch für Eva Herrmann, bekannt aus der Tagesschau und für ihr Buch Das Eva-Prinzip, ist es ziemlich eindeutig, dass wir es nicht schaffen werden. Und die machen schon eine beachtliche Anzahl der Flüchtlinge aus.
Also es ist der ja sogenannten.
Ja.
Auch.
Ja. Wieso sagen Sie der sogenannten Flüchtlinge?
Ja, weil eben nicht alle Menschen nur vor Krieg flüchten. Wir haben es gerade gehabt. Und wenn man ein Papier kennt, welches mir jetzt erst zugänglich geworden ist und auch einigen anderen Journalistenkollegen aus dem Jahr 2001, ein UN-Papier, in dem festgestellt wird und geplant wird, dass eine Art, und es heißt dort wörtlich, Bevölkerungsaustausch stattfinden soll, und zwar zwischen europäischen Ländern und eben nicht europäischen Ländern. Das heißt also, man hat dort eine Zahl genannt, nämlich zwischen 10 und 11 Millionen sogenannter Migranten, die nach Europa kommen sollen bis Ende 2016, das wäre also Ende nächsten Jahres, das wäre in einem Jahr, 10 bis 11 Millionen, und zwar um a, die Wirtschaft in Europa anzukurbeln und b, die demografische Krise, also den Bevölkerungsschwund Europas, aufzuhalten bzw. auszugleichen. Also es scheint offenbar ein ganz klarer Vorsatz auch dahinter zu stecken, dass diese Ströme hierher kommen, um das Land auch, ich sag mal, damit auch zu verändern.
Dass wir dann diese Themen anfassen, so wie sagte mein Chef immer so gern, die Schmuddelkinder der Propaganda oder sowas, das gehört dann manchmal auch dazu, dass man an gewisse Grenzen stößt. Ja, natürlich. Ist das immer schön? Nicht unbedingt. Ist das immer dann auch, hätte man es vielleicht dann besser machen können? Hätte man das Thema anders aufbereiten können? Ja, wahrscheinlich. Man lernt ja auch daraus, ne?
Okay. Ja, über den Propagandabegriff will ich heute eigentlich gar nicht reden, weil
das ist schon
relativ strapaziert worden ist von einigen Seiten.
Nimmt doch auch keiner mehr ernst.
Ja, es ist schwierig, ne? Aber wenn man zum Beispiel dabei erwischt, also haben Sie sich schon mal dabei erwischt, dass es Fehler war irgendwie? Hier haben wir unsauber gearbeitet, hier ist irgendwas nicht richtig gelaufen oder ungünstig.
Ach, da gab es sicher Momente. Ich meine, ich habe so viele Interviews geführt. Da gab es sicher Fragen, Dinge, die ich gesagt habe, die vielleicht blöd waren in dem Moment, die vielleicht nicht so toll ausformuliert waren, ja klar. Kann ich Ihnen jetzt im Einzelnen sagen, wann und wo und wie und was? Nein, natürlich nicht. Aber ich bin mir sicher, Sie könnten was zusammenschneiden und mir zeigen, was haben Sie da nur für einen Scheiß gelabert. Ja, ja, na klar. Okay. Bei so vielen Stunden Material kommt da was bei raus.
Ich will ein Beispiel bringen, vielleicht können Sie sich daran erinnern, wenn nicht, ist auch nicht schlimm.
Okay.
In einem Tagesspiegelartikel wird mokiert, dass Sie beim Dreh vom LAGESO, also das Landesamt für Gesundheit und Soziales, wo die Geflüchteten sich registrieren lassen sollten.
Ja, ich erinnere mich daran. Ja.
Genau. Und da wird in diesem Tagesspiegelartikel mokiert, dass Sie angeblich sich beschwert hätten, dass hier Leute schlafen, obwohl sie es nicht dürfen, in der Anmoderation. Aber da habe ich mir angesehen und glaub nicht, dass das so gemeint war. Aber dass jedes Gold... Also Sie werden beobachtet, ne? Dass jedes Wort.
Ja, jedes Wort. Und wenn man jedes Wort auf die Goldwaage legt, dann findet man natürlich auch etwas. Ich kann Ihnen auch sagen, was da noch kritisiert wurde. Ich habe, also vielleicht sollte ich das auch mal hier sagen, mich hat die Lage dort sehr betroffen. Also Sie können den Kameramann fragen. Das war nicht angenehm. Ja. Und
Es wurde halt so ausgelegt, dass
Das ist die, eine Unverschämtheit. Okay. Ja. Ich war dort, ich habe das mir angeguckt. Ja. Ich habe die Kinder dort gesehen mit so einer dünnen und es war sehr kalt.
Es war eher darum, die Lage zu schildern und
es war sehr
zu dokumentieren.
Ja, es hat mich sehr traurig gemacht. Und es gab auch noch einen Punkt, den Sie kritisiert haben da in diesem LAGESO-Bericht, und zwar, dass sich einen Geflüchteten, das ist ein Kurde, kam aus Syrien, hatte eine Helferin auch dabei, den hatte ich als minderbemittelt bezeichnet, und ich habe das Wort nur verwendet, weil die Dame das Wort verwendet hat. Ne? Aber weil wir das natürlich auch ein bisschen zusammengeschnitten haben, im Nachteil für mich, ne? Wir haben es zusammengeschnitten und ich sah dann eher schlechter aus. Das wurde auch kritisiert und ich finde das einfach eine Unverschämtheit, weil das Wort an sich ist nicht schlimm. Und es wurde halt...
Ich habe es tatsächlich gegoogelt. Es ist zwar in einer abwertenden Haltung, aber ich muss sie da auch in Schutz nehmen, glaube ich.
In Berlin, wo die Entscheidungen zwar gefällt werden, findet man kaum praktische Lösungen für den Andrang von Menschen vor dem Erstaufnahmezentrum in Moabit. Hunderte von Menschen stehen hier rum, einige übernachten auf dem Gelände, auch wenn das nicht gestattet ist. Es stinkt.
Kinder liegen mit hauchdünnen Decken auf Bänken und es war kalt. Junge Männer kleben an ihren Mobiltelefonen. Konkurrenz unter den Menschen ist deutlich sichtbar. Jeder will Erster sein. Es gibt keine Versorgung, kein Essen, nichts außer ein paar ehrenamtlicher Helfer, die Wasser und kalte belegte Brötchen verteilen. Die Johanniter sind vor Ort, aber nicht mal mit einem Zelt. Die Situation ist, um ehrlich gesagt, einfach beschissen. Mein Beitrag aus Berlin.
Europa money much to million dollar each year to terrorists to destroy my country and weapon and everything. Oh, everyone knows. I wish to die in my country with machine gun or rocket is better.
Die Eindrücke sprechen für sich selbst. Überwiegend würde ich das jetzt beschreiben, dass hier wirklich, also überwiegend junge Männer sind aus verschiedensten Ländern. Wahrscheinlich die meisten aus Syrien. Und hier wird viel gewartet. Immer mal wieder wird geklatscht, aus welchem Grund auch immer. Wenn einer vorgelassen wird, wurde mir auch erzählt, dass es da manchmal ein bisschen Konkurrenzdenken gibt, weil jeder einfach als Erstes dran genommen werden will. Ich meine, man kann es ihnen auch nicht verübeln. Er ist Syrer, er ist minder bemittelt, wie Sie gerade gemeint hatten.
Ja.
Das heißt,
verzögert. Das heißt, er selber kann gar nicht für sich so gut sorgen. Er war auf der Flucht.
Also ich kann dazu nur sagen, die Dame hatte das selber gesagt, das Wort. Und deswegen habe ich das nur so in den Mund genommen. Und sich darauf zu konzentrieren, anstatt darauf zu konzentrieren, dass dieser Junge, 26 Jahre alt, der zu seinem Bruder geflüchtet ist nach Berlin, im Wald verschwunden ist und nicht wusste, wie er irgendwo hinkommt und er wäre erfroren und er konnte von Glück reden, dass ihn jemand gefunden hat, ja. Dass man sich dann aber eher darüber aufregt, dass ich dieses Wort in den Mund genommen habe, das von mir aus sehr ungünstig war in dem Moment, ja, war nicht schön und nicht charmant gewählt, aber das finde ich dann schon ein bisschen, das finde ich unangenehm, nicht unangenehm vielleicht, das ist einfach unfair, ja.
Und der sonstige Grundtenor war so ein bisschen, dass es auch Konkurrenz unter den Geflüchteten gab, nach Nationalitäten und so weiter und so fort.
Es war sehr interessant, was dort abgelaufen ist und auch, was die Leute einem erzählt haben. Ich habe ja dann mit noch viel mehr Leuten gesprochen, die gar nicht vor die Kamera wollten, mit Sicherheitspersonal, die gesagt haben, was hier abläuft, ist schon hochgradig kriminell eigentlich.
Das wurde ja auch medial weiter aufgearbeitet. Aber
später dann, ja.
Genau. Wenn Syrer sich über Kosovaren beschweren und so weiter und so fort und das dokumentiert wird, wurde auch so ein bisschen gezeigt, dass, was war denn die Intention, das mit reinzunehmen? Dass es gute und schlechte Geflüchtete gibt oder?
Also ich glaube, da gab es jetzt ist das natürlich auch wieder länger her.
Ja,
also Sie reden jetzt über was wir, glaube ich, 2015 gedreht haben, wenn ich mich nicht irre. Zum Höhepunkt, glaube ich, auch der Flüchtlingskrise, das müsste im September dann irgendwann gewesen sein, ne? Wo das hier so alles hochgekocht ist, anderthalb Jahre her. Ich glaube einfach, ich wollte, die Menschen dort waren sehr emotional, die das auch gesagt haben. Und ich glaube, das rüberzubringen, dass die das, die suchen sich ja ihre Worte und was sie sagen selber aus. Ich meine, das haben die selber gesagt. Natürlich wähle ich dann vielleicht aus. Ich kann Ihnen jetzt auch nicht mehr sagen, was dahinter steckt, warum ich das jetzt so zusammengepackt habe. Manchmal hat es einfache technische Gründe. Manchmal, weil das einfach die stärkste Aussage war. Das hat verschiedene Gründe, warum man das so zusammen. Aber ich denke, das war eigentlich ein ziemlich starker Lagebericht von der Situation vor Ort. Und ich finde das eigentlich, also ich fand das schon richtig dargestellt. Ich meine, ich war dort.
Nun haben Sie das gesendet und was bei den Empfängern ankam, war in den Kommentaren auch zu lesen. Das war ziemlich ausländerfeindlich, zum Teil wirklich verhetzend. Und die haben halt ihren Blick daraus gezogen. Und das habe ich ja eben auch versucht, angedeutet zu fragen. Die Konkurrenz unter den Flüchtlingen, es gibt Gute, es gibt Schlechte. Und warum können die so viel Geld ausgeben für ihre Flucht? Ich habe selber nicht so viel. Wo kommt das her?
Da müssen Sie die Leute fragen, weil das ist ja die Sache.
Man kann sich seine Zuseher ja nicht aussuchen, oder?
Also ich denke, diese Kommentare werden Sie, wenn Sie jetzt da in diese Zeit zurückgehen, unter so gut wie jedem Flüchtlingsbeitrag finden, egal bei wem der gesendet wird. Und es tut mir jetzt auch leid, aber ich bin nicht verantwortlich für das, was andere Leute schreiben. Das ist auch einfach ein bisschen viel von mir zu verlangen, jetzt auch noch die Meinung der anderen irgendwie zu kontrollieren oder irgendwie zu moderieren oder sowas. Das ist einfach nicht meine Verantwortung.
Ja. Nun haben sehr viele Zeitungen über Sie geschrieben oder über RT Deutsch allgemein. Im ersten Blick ist es kostenlose Werbung.
Ja, klar.
Aber der Grundtenor ist so ein bisschen, was ich eben versucht habe anzudeuten, ne? Fischt am rechten Rand so ein bisschen mit bietet Platz für Verschwörungstheoretiker. Gibt es da aber auch Kritikpunkte aus diesen Artikeln, egal welches Medium, wo Sie sagen würden, ja, das kann ich annehmen?
Also die meisten Artikel gab es ja natürlich am Anfang. Jetzt hat sich ja die Kritik auch viel mehr auf Inhalte konzentriert, die sich ja jetzt viel mehr. Und das ist ja eigentlich auch positiv zu bewerten. Das heißt, wenn wir jetzt an den Anfang zurückgehen, dann waren natürlich die Kritikpunkte, die absolut gerechtfertigt waren, die Tatsache, dass ich gestottert habe oder dass ich meine Versprecher hatte und so weiter und so fort. Und das musste man natürlich auch akzeptieren. Ich meine, wie viel weiter ging denn die Kritik? Da kam noch nichts mehr. Also nur weil man einen Verschwörungstheoretiker in Anführungsstrichen zu uns einlädt. Ja, weil man schnell ein Verschwörungstheoretiker ist. Ich meine, so schnell wie dieser Begriff ausgesprochen wird, so schnell kann man gar nicht gucken. Ja. So schnell kann man die Verschwörungstheorie gar nicht aufbereiten und erzählen und erläutern.
Aber Chemtrails ist eine eindeutige Verschwörungstheorie.
Aber darüber haben wir doch nie was gebracht.
Nein. Ja? Aber Sie
deswegen, warum erwähnen Sie das jetzt dann immer?
Ich wollte nicht erwähnen, dass RT Deutsch was über Chemtrails gebracht hat, aber dass Sie Leute aus diesem Umfeld zu anderen Themen eingeladen haben. Ne?
Ja.
Kein Problem.
Nee.
Okay, alles klar. Dann waren Sie auch einmal, haben Sie eine Dokumentation in Russland gedreht.
In St. Petersburg.
Das war so eine Reihe. Ne?
Also ich habe nur einen Teil, aber das ist eine Reihe, die heißt Einmal in Russland, wo wir verschiedene Themen aus Kultur, Gesellschaft, auch, ich denke sicherlich auch aus Politik teilweise, aber da wollen wir eher so die kulturelle, gesellschaftliche Ebene aus Russland näher bringen. Ja.
Was ich dort interessant war diese 20-minütige Dokumentation über homosexuelles Leben in St. Petersburg.
Mhm. Queer in St. Petersburg, glaube ich, hieß das.
Genau. Wollen Sie da ein paar Eindrücke schildern? Wie sind Sie da vorgegangen und wie kam es zu dieser Auswahl? Weil es zeigt ja eher so, es gibt homosexuelles Leben in St. Petersburg, es gibt Bars, es gibt Kneipen, es gibt Taxis und einen Motorradclub. So in etwa war das. Ne? Mhm. Wie sind Sie da bei der Auswahl vorgegangen?
Ich hatte eine Kollegin, die hat sich um die Vorrecherche gekümmert, da ich auch kein Russisch spreche. War ja auch klar, dass das jemand anders übernehmen musste. Und sie hat da einfach großartig recherchiert, hat alles Mögliche herausgefunden, weil wir eben das Queer-Leben in St. Petersburg darstellen wollten. Und ich denke, das ist uns auch sehr gut gelungen. Mhm. Also wir hatten sogar in einem Artikel, ich möchte sagen, es war in der Süddeutschen, wurde geschrieben, dass es eine sehr emotionale und es war was Positives, dass es eine gute,
immerhin, ja.
dass es eine gute Doku war und ich glaube, so kam es auch rüber. Also meines Erachtens zumindest.
Als ich zum Studieren hierher gezogen bin, habe ich gleich allen gesagt, dass ich schwul bin. Ich hatte keine Angst, dafür verurteilt oder schlecht behandelt zu werden. Deswegen sage ich allen, dass ich schwul bin, denn ich bin stolz darauf. Was geht irgendwen an, was ich für ein Leben führe? Der Club existiert schon seit 10 Jahren. Das ist schon das 11. Jahr und ich bin froh, hier zu arbeiten, denn ich mag dieses Lokal.
Ziemlich überrascht über die Offenheit im Club treffe ich mich am nächsten Tag mit Andrei alias Rossi Rabbits, um mehr zu erfahren. In die Stadt fahre ich mit Jelena. Sie leitet seit 4 Jahren ein sogenanntes Gay-Taxi.
Für wen genau sind die Taxis? Sind die Taxis nur für die LGBT-Gemeinschaft?
Im Prinzip schon, so sehen wir uns auf jeden Fall. Obwohl die Vertreter der LGBT-Szene uns ab und zu bestellen, damit wir ihre Mütter, Eltern, Großmütter und weitere Familienmitglieder befördern.
Warum ist es überhaupt notwendig, ein Gay-Taxi zu haben?
Das Gay-Taxi war ursprünglich für die LGBT-Gemeinde gedacht, da wir alle LGBT-Locations kennen. So ist es sehr praktisch, von einem Club zum anderen zu ziehen. Wir arbeiten auch mit Trans. Wenn sie umgekleidet sind, dann kann es für sie etwas unbequem sein, mit einem traditionellen Taxi zu fahren.
Der Grundtenor, den ich dort rausgehört habe aus diesem Doku-Stück, war, es steht nicht so gut um die Rechte für Homosexuelle und Russland wird seinen eigenen Weg gehen. Diese Gesetzesverschärfung, also dieser Rückschritt von 2012, den es in Russland gab, der hat, also nach meinem Geschmack, hätte es dort ein bisschen mehr Hinweise drauf geben können. Oder also es gibt natürlich auch Artikel, die ein völlig anderes Bild zeichnen, ne? Also eine sehr brutale Realität für Homosexuelle in Russland. Hatten Sie da auch irgendwie überlegt, ja, Leute von Opfer von Repressionen dort zu interviewen?
Also die Damen, das hatten wir ja. Mhm. Also die Damen, die dort waren, die wurden doch von dem Repräsentant, von einem Abgeordneten in St. Petersburg, Milonow, haben ja tatsächlich Repressionen erlebt. Okay. Also soweit ich weiß, war das ja auch in dieser Doku drin. Ja. Also es ging ja auch um das schwule Leben in St. Petersburg. Man darf ja auch den Kontext nicht immer vergessen.
Ja, okay. Und ja, in den Kommentaren kam das auch wieder nicht so gut an. Ne? Also entweder wurde Homosexualität verdammt oder was bringen diese westlichen Werte nach St. Petersburg? Aber ja, unterm Strich ist es immer schwierig. Ne?
Also ich muss Ihnen auch sagen, Kommentaren im Internet, leider, man darf das nicht vergessen. Das Internet ist das Internet und ich will das damit auch nicht entschuldigen. Ja? Mhm. Ich finde, die Leute sollten sich einfach ein bisschen besser benehmen. Mhm. Was man nicht auf der Straße sagen würde, sollte man sich vielleicht auch im Internet verkneifen, aber... Wer bin ich hier, um hier die Moralkeule irgendwie zu schwingen? Ne? Warum sollte ich das tun? Die werden sowieso machen, was sie wollen.
Ja. Nee, das war auch nur, fiel mir nur gerade wieder ein, weil ich manchmal einige Stücke mir angesehen habe und dann die Kommentare danach und das bleibt dann irgendwie beides hängen, was für eine Grundstimmung darum wabert. Ne? Ja. Wissen Sie schon, ob es eine Zeit nach RT Deutsch geben wird?
Eine gute Frage. Also es wird eine Zeit nach RT Deutsch geben, ist doch unvermeidbar, oder? Das ist also irgendwann mal alles geht zu Ende oder irgendwie verändert sich, nehmen wir die Zeiten verändern sich immer. Meinen Sie jetzt konkret?
Also genau, haben Sie Angst, dass es da irgendwie Makel in der Biografie gibt tatsächlich zum Beispiel?
Also dafür bin ich einfach zu unerschrocken oder risikofreudig, keine Ahnung. Sie wissen ja gar nicht, wie viele Leute, vor allem aus der Privatwirtschaft, die Sache, die wir machen, eher positiv bewerten. Mhm. Ja. Also es ist jetzt nicht so, als würde kein Mensch mehr mit mir sprechen. Nur weil einige Journalisten entschieden haben, dass man mit mir nicht sprechen sollte, gilt das noch lange nicht für die ganzen Leute. Also das darf man, das wird vielleicht ein bisschen, wenn man dann nur den Journalisten Vertrauen schenken mag, dann ist das ein bisschen ein verfälschtes Bild natürlich.
Ein Thema ist mir gerade noch eingefallen, haben Sie sich, dieser Fall Lisa, da haben Sie auch irgendwann gesagt, das ist
dieser
auch ein
was?
Fall Lisa, das war das Mädchen, was...
Ach, der Fall
genau,
Lisa,
ach, ja. Vermeint, ach, wow, ja. Der, wo es der Flüchtling war dann. Also, haben Sie sich da was in der Berichterstattung vorzuwerfen?
Nein, absolut nicht. Also dieses Thema ist nun wirklich, also wir haben tatsächlich, glaube ich, 3 Beiträge dazu gemacht. Ja. Meine Kollegin Mascha hatte da den Journalist, der den Ursprungsbeitrag gemacht hat, interviewt. Da fragen Sie am besten. Aber ich habe mir das alles angeguckt, da ist nichts vorzuwerfen. Also, und da muss ich Ihnen auch sagen, teilweise, das wird ja immer rausgezogen, um zu zeigen, dass wir Fake News machen. Es wird immer ein Beispiel genannt, um zu zeigen, dass wir Fake News machen. Das sollte mal einen auch stutzig machen. Ja? Und wenn dann in einem Artikel steht, dass dieser Fall erstunken und erlogen ist, dieses Mädchen aber laut Angaben des Anwalts gerade noch irgendwie in psychiatrischer Behandlung ist, wegen dieser ganzen Sache, die absolut undurchsichtig war. Das möchte ich gar nicht sagen. Absolut undurchsichtig, ja. Aber dann zu sagen, dieser ganze Fall war erstunken und erlogen, ist einfach eine Frechheit.
Ja. Sie persönlich, aber RT Deutsch hat jetzt im Nachgang geschrieben, ja, es wird doch eine Anklage erhoben wegen einer Vergewaltigung, die aber zeitlich davor lag und auch nichts mit diesem politischen Rattenschwanz, der da auch noch ranhing, zu tun hat, sondern ein unpolitisches Verbrechen sozusagen. Und ich habe diesen Artikel gelesen und es steht auch noch unten, ist der Vermerk, wir haben, um Klarheit zu schaffen, ein bisschen an dem Artikel noch ein paar Details hinzugefügt, damit man das nicht doch wieder mit diesem politischen Fall verbindet. Trotzdem wurde ich das Gefühl nicht los, dass es suggestiv damit noch verbunden werden soll. Weil der Fall Lisa steht für diesen politischen Rattenschwanz ja auch mit. Oder dass die russlanddeutsche Community demonstriert hat, zum Teil friedlich, zum Teil auch mit fragwürdigen Ansagen. Ne?
Was genau ist jetzt? Also da müssen Sie, da müssen Sie leider den zuständigen Redakteur dazu fragen, weil ich schreibe die Artikel nicht und mein Wissen geht auch nur zu dem, was wir jetzt in der Sendung aufbereitet haben, und das liegt jetzt auch wieder schon eine Weile zurück. Ja.
Ist also schwierig, das ist natürlich schwierig zu sagen, klar, in dem Artikel steht das und das. Es ist mir nur eingefallen, weil das so auch so eine Wellen geschlagen hat. Und mit den ersten April-Scherzen.
Welche meinen Sie?
Es gibt ja zwei. Also jetzt haben Sie ja angekündigt, mit Merkel ein Interview zu machen. Das war ein verfrühter April-Scherz, ist das so zu verstehen?
Also ich war ja letzte Woche im Urlaub.
Ach so, ja, stimmt.
Von dem her war ich da jetzt zu dieser Sache nicht da. Natürlich habe ich das mitbekommen.
Nee, dann
ich
glaube, das
Thema. Die Kollegin hat da, habe ich dann nur die Anführungsstriche, die Gänsefüßchen vergessen im Endeffekt. Mhm. Ist ein blöder Fehler, der überhaupt gar nicht relevant gewesen wäre, hätte sich Herr Seibert dazu nicht gemeldet. Aber gut, ich meine, dass wir kein Interview mit der Kanzlerin führen, ist doch logisch, aber gut, in Ordnung, passiert. Was kann ich dazu sagen, mehr als das? Ne?
Das wäre eigentlich eine Frage für den Anfang gewesen. Wen möchte RT Deutsch ansprechen eigentlich?
Puh, da müssen Sie, glaube ich, die Frage an
Herrn Rodinjow stellen.
Vielleicht
oder?
Eher. Mhm. Ich kann Ihnen vielleicht so viel sagen, dass es ist nicht so sehr, dass wir eine bestimmte Zielgruppe haben wollen. Natürlich hat die sich ergeben, logisch, aus den Themenschwerpunkten, die wir gesetzt haben. Aber wir sind ja auch noch ein sehr junges Medium. Ja, uns gibt es erst seit knapp über 2 Jahren. Von dem her, ich glaube, das Publikum darf ruhig mainstreamig sein. Mhm. Es geht ja darum, dass sich Leute aus verschiedenen Quellen informieren. Und ich glaube, RT möchte einfach ein Teil des Topfes sein, sozusagen. Okay. Dass man sich auch einfach da, wenn man Interesse hat, sich einfach einer alternativen Meinung bedient, wenn man möchte. Ich meine, bei uns gibt es, wir decken ja auch Mainstream-Themen ab. Ist ja nicht so, als würden wir nur alternative Themen abdecken.
Und ja, was konsumieren Sie eigentlich privat zur Information?
Alles.
Alles.
Ich konsumiere alles. Alles von Junge Welt bis Junge Freiheit und das, alles dazwischen.
Okay.
Ja. Muss ich ja natürlich auch, das liegt ja auch am Beruf.
Gibt es diese Vertrauenskrise in den Medien, auch Mainstream-Medien?
Wow, ist ja eine Frage, ne? Die Vertrauenskrise in den Medien, klar, also na klar gibt es die, sonst würden wir ja hier nicht sitzen.
Eben.
Ja,
es gibt auch diese Entwicklung der selbstkritischen Hinterfragung.
Gibt es die?
Das frage ich Sie.
Also ich weiß nicht so genau, ich meine, ich habe ja, muss man ja auch zugeben, ich habe ja nicht super viel Kontakt zu anderen Journalisten. Mhm. Ich kann Ihnen auch sagen, wenn man zu einer Veranstaltung
aber Sie sind
geht.
Nicht isoliert, oder?
Na, so würde ich das jetzt nicht sagen. Ich habe schon Freunde oder so, ne? Also so ist es nicht. Aber ich kann Ihnen nur das insofern sagen, wenn man in einen Raum geht, wo man zu einer journalistischen Veranstaltung geht, die, sagen wir mal, wo alles vertreten ist, von freien Journalisten, die für den Deutschlandfunk arbeiten, bis zum RBB und alles Mögliche. Und da ist ein Raum voll 100 Journalisten. Und man kommt als RT Deutsche Mitarbeiter dort rein. Die Blicke sind garantiert, die kennen einen und die mögen einen nicht. Egal, die müssen auch gar nicht mit einem sprechen. Ja, das ist egal, das ist schon fertig gedacht. Also da kommt man nicht hin und hat Interesse oder sowas. Nee, das ist schon...
Woher kommt das wohl?
Ja, ich meine, wir sind ja auch nicht gerade zimperlich mit den Mainstream-Medien umgegangen. Wobei man natürlich sagen muss, manche haben vielleicht ein Recht darauf, so zu reagieren, aber viele eben nicht. Die wurden ja nie persönlich irgendwie attackiert. Oder ich meine, persönliches Attackieren tun wir ja gar nicht, sondern es geht ja eher um Themen und so weiter. Warum das dann immer gleich so persönlich werden muss, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß auch nicht, warum ich in einem Restaurant von einem vermeintlichen ARD-Kameramann angeschissen werde. Weiß ich auch nicht, kann ich Ihnen auch nicht sagen. Oder auf einem Fest von einem ARD-Journalist, ja? Kann ich Ihnen nicht sagen, warum
Sie,
das so ist.
Sie haben persönliche Anfeindungen erlebt?
Ja, okay. Verbal sehr aggressiv. Ja.
Aber nicht nur von Journalisten, Kollegen oder...
Das waren Journalisten. Mhm. Der eine sage ich vermeintlich, weil das kann ich nicht bestätigen, weil ich seinen Namen nicht habe. Er hat das nur selber über sich gesagt. Bei dem anderen, ich kenne den Namen und ich weiß, wo der arbeitet und alles. Okay. Ja, und das war sehr, sehr, sehr aggressiv.
Raus, Klima.
Und sehr unangenehm. Deswegen bin ich auch, was so Hate-Comments im Internet angeht, nicht ganz so sensibel, weil da denke ich mir, ich nehme lieber ein Hate-Comment im Internet, als mich wieder so verbal anmachen zu lassen in echt. Das ist sehr unangenehm.
Ja. Sie meinen, dass Online-Dampf rauszulassen, kann nicht zu Taten auch anschließend führen. Nicht?
Diese Korrelation, diese empirische Studie möchte ich mal sehen.
Aha. Ja. Okay, alles klar. Dann bedanke ich mich für das Gespräch.
Dankeschön.
Danke. Bleibt die Frage, gehört Jasmin Kosobek nun zu den anderen? Zumindest zeigt sie keine Berührungsängste mit Verschwörungstheoretikern. Und was den Propagandavorwurf angeht, immerhin heißt der Laden ja Russia Today und gibt somit zu, die offizielle russische Sicht zu zeigen. Bezüglich der Hasskommentare oder einiger anderer Punkte könnte ich hier schwer einen Standpunkt abbringen. Es war ein bisschen wie ein Wackelpudding an die Wand zu nageln. Und übrigens, die Reichweite des deutschen Russia Today Ablegers ist begrenzt und wird wahrscheinlich eher nicht die Massen erreichen. Die Aufmerksamkeit und die PR haben die etablierten Medien von alleine geliefert.